Wir reden heute über Ehe. Das liegt daran, dass heute die Bibelstelle Kolosser 3, 18 bis 19 ist. Da steht drin: Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Und es ist gut, so eine Bibelstelle mit einem Tanz anzufangen. Das ist einfach sehr gut. Bevor wir auf die Bibelstelle eingehen wollen, wollen wir erstmal über das Wesen der Ehe reden. Ehe ist von Gott gegeben. Gott hat Ehe erfunden. Und Paulus spricht davon, dass die Ehe ein Bild ist zwischen Christus und der Gemeinde. Und er sagt, dieses Geheimnis ist groß und es, die Ehe ist ein Bild zwischen Christus und zwischen der Gemeinde. Und was will er damit sagen? Er sagt, hey, Ehe ist von Gott für uns geschaffen. Und Ehe ist vielleicht eine christliche, eine gut funktionierende, eine gute Ehe ist vielleicht für uns eine ganz greifbare Art und Weise, wie wir begreifen können, was Gott in Gedanken hat, wenn er daran denkt, dass wir eines Tages in Ewigkeit mit ihm zusammen sein werden. Und wir werden nicht ewig weit voneinander getrennt sein. Und er wird nicht irgendwo da oben sein. Und wir werden nicht irgendwo da unten sein. Sondern er will eine ganz enge, eine intime Beziehung Christus mit seiner Braut. Das ist die Gemeinde. Und Ehe ist ein Bild dafür. Und unsere Ehen sollten, nein, haben das Potenzial, dass wir das erfahren und erleben können, was Gutes Gott im Sinn hat, als er Ehe geschaffen hat. Danke. Und das, was wir jetzt vielleicht in der besten Ehe, die wir haben könnten, erleben, ist nur eine homöopathische Vorstellung von dem, wie es sein wird, wenn wir eines Tages mit Gott zusammen sein werden. Aber ich glaube, das erste Wichtige, was wir verstehen müssen, ist, die Ehe heute ist ein Bild dahingehend und deswegen ist Ehe Gott wichtig und deswegen ist Ehe etwas Heiliges und etwas Wunderbares. Ist Gott wichtig, weil er hinweist, so werdet ihr eines Tages mit mir zusammen sein. Noch viel, 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 viel besser und alles das, was nicht funktioniert, wird weg sein. Aber ja, es ist ein Bild. Es ist ein Geschenk Gottes und aus einer guten Ehe fließt ganz viel Stabilität für diejenigen, die drin sind. Fließt Ermutigung, Kraft, Stärke, Hoffnung, Freude, Friede, Leben, Weltveränderung kann daraus fließen, wenn sich zwei Menschen kompromisslos nach Gott ausstrecken und in diesem Bund zusammen sind. Das klingt alles ganz toll, das Blöde ist, das weiß der Teufel alles auch. Und er hat dieses Bild auch gesehen. Und wenn wir jetzt auf die Ehen heute gucken, können wir nicht gerade sagen, hey, die sind alle voll, spiegeln alle das wieder, wie wir uns das vorstellen. Sondern der Teufel hat es geschafft, in diese Verbindung zwischen Mann und Frau er hat es geschafft, dass diese Verbindung für manche Leute das Potenzial hat, die Hölle auf Erden zu sein. Und er ist damit die ganze Zeit beschäftigt, Ehen zu zerstören. Und auch wenn du heute hier bist und du bist verheiratet, der Teufel ist daran interessiert, deine Ehe zu zerstören. Aber Gott ist daran interessiert, dass deine Ehe blüht, dass es ihr gut geht. Und Gott ist stärker als der Teufel, das ist das Gute daran. Seit Jahrtausenden, wenn wir uns einfach die Rolle zwischen Mann und Frau angucken, wenn wir uns Ehen angucken, wenn wir uns das alles anschauen, dann erkennen wir nur, da ist immer Macht, Unterdrückung, Perversion, Egoismus. Das, was Gott des Gutes gepflanzt hat, hat der Teufel in vielen Fällen zerstört. Aber es ist heute an uns, dass Paulus in der Bibelstelle, wo er letzte Woche davon gesprochen hat, Gott kennen, kennen, kennen und eine Botschaft für Jesus Christus in dieser Welt zu sein, dass er heute sagt, hey, du hast ich habe dir einen Acker gegeben, ich habe dir ein Arbeitsfeld gegeben. Da kannst du heute anfangen, das, was du letzte Woche gehört hast, in meiner Kraft umzusetzen. Und ich möchte deine Ehe verändern. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, ich weiß nicht, wie deine Ehe ist, aber ich weiß, dass Gott sagt, ich möchte, dass deine Ehe erfolgreich ist, dass sie blüht. Weil so dazu habe ich sie gegeben. Und deswegen, wenn wir heute über diese Bibelstelle, über Unterordnung reden, müssen wir im Blick haben, es ist ein Tanz, der eigentlich passiert. Und Gott hat Gutes geplant und es ist ein gutes Geschenk. Und vielleicht gibt es auch einige von uns, die bereits gescheitert sind mit ihrer Ehe. Und ich weiß, und das war mir vorhin im Lobpreis auch ganz bewusst, dass Gott sagt, hey, es ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Da ist keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Und wenn du heute kämpfst mit deiner Ehe, dann möchte ich dir sagen, hey, Gott ist der Gott der Hoffnung. Und bei Gott ist Hoffnung. Und bei Gott gibt es keine Situation, die so verfahren ist, dass da keine Hoffnung mehr ist und dass Gott aufgegeben hat. Also, steigen wir ein. Kolosser 3,18. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Das ist die neue Genfer Übersetzung. Ihr Frauen, erster Teil, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ich war noch nicht lang Christ, ungefähr so 3 Wochen. Da war ich in einem Glaubensgrundkurs und da haben wir dieses Thema besprochen. Ich habe den Satz gehört und das Einzige, was ich erlebt habe, war Panik, Angst, Horror. Ich meine, das Einzige, auf was ich gekommen bin, ist, ich habe mir gedacht, okay, Knechtschaft pur. Ich habe mich geknechtet gefühlt, unterdrückt, beherrscht. Und ich habe mir gedacht, also wenn ich jemals heiraten sollte, dann ist mein Leben vorbei ab dem Moment. Was sich in mir auch manifestiert hat, war der Gedanke, okay, Frauen sind weniger wert. Das war mein erster Gedanke. Und jetzt, 12 Jahre später, kann ich sagen, das ist nicht, was Gott mit Unterordnung meint. Das ist eine Angst, die in jemandem hervorkommt, der Gott noch nicht kennt. Dann, ein paar Monate später, habe ich eine Predigt von Christoph Hesselbart gehört. Und es war echt, es war eine super Predigt. Und er hat aufgezeigt, wie Sünde unsere Vorstellung von Unterordnung pervertieren kann. Und es fühlt sich an wie Unterordnung. Man könnte glauben, man ordnet sich unter, aber man tut genau das Gegenteil. Und ich möchte euch da einfach ein paar Beispiele geben, wo ich mich auch zum Teil überführt gefühlt habe. Unterordnung ist nicht resignieren. Unterordnung ist nicht innerlich kündigen. Unterordnung ist nicht jemanden verachten, aber es nicht zu sagen. Unterordnung ist nicht, wenn man vor Konfrontation flüchtet. Und Unterordnung ist auch nicht, wenn man sich entscheidet, das Denken jemand anders zu überlassen. Das ist nicht die Vorstellung von Unterordnung. Ja, das sind Sachen, in die wir uns flüchten. Und als ich mir das angehört habe, da war ich nicht verheiratet, aber ich wusste, ich bin der innerlich kündigen Typ. Ja, wenn ich mit jemandem Streit habe, dann war, wenn ich es nicht gesagt habe, in meinen Gedanken, mach du, was du willst. Mir wurscht, hat mit mir nichts zu tun, mach, was du willst. Und obwohl ich nicht verheiratet war, hat Gott mir gesagt, das finde ich nicht gut. Das ist innerlich kündigen. Das ist nicht, wie ich mir das vorstelle. Wenn du heute hier bist und du bist noch nicht verheiratet und du erkennst einige von diesen Mustern in dir, jetzt ist die Zeit, damit anzufangen, das aufzuräumen. Auch in Beziehung zu anderen bei der Gelegenheit. Dann gibt es noch eine Form von vermeintlicher Unterordnung, die tatsächlich weit verbreitet ist und wo wir glauben, wo wir uns, wenn wir uns ein bisschen belügen wollen, glauben, wir wären unterordnend. Aber tatsächlich ist es eine ganz krasse Form von Stolz. Und die möchte ich noch nennen. Ich hoffe, ich kann sie euch erklären. Ich habe sie jetzt mal die Opferrolle genannt. Die Opferrolle sieht so aus, du hast mir was getan, ich bin bitter, ich bin unvergeben, ich weiß, ich bin das arme Opfer und ich sag's dir nicht. Und ich spreche das nicht mit dir an, sondern ich lasse es hier in mir drin und ich lasse dich immer spüren, ohne dass ich dir sage, dass ich besser bin als du. Weil ich diese Unvergebenheit in mir festhalte. Das ist nicht Unterordnung, wenn ich nicht sage, womit ich ein Problem habe. Und wenn ich das in mir wabern lasse und wenn ich Bitterkeit zulasse. Das ist Stolz. Und das sollten wir nicht als Unterordnung ansehen, wenn wir das in unseren Ehen haben. Das ist ungesund. Und das ist nicht, was Gott mit Unterordnung meint. Was meint Gott mit Unterordnung? Also jetzt haben wir gesehen, was meint er nicht? Was meint Gott mit Unterordnung? Mit Unterordnung meint Gott, ich darf, soll und muss die Leitung meines Mannes annehmen und unterstützen in unserer Ehe. Das ist mein Platz. Was meint er? Ich soll den Platz und die Aufgabe annehmen, die Gott für mich geschaffen hat. Was meint er? Ich soll das gemeinsame Wir vor mein eigenes Ich stellen. Das ist die Unterordnung. Und jetzt kommen wir darauf, Warum soll ich das tun? Zweiter Teil des Satzes. So ist es für Frauen angemessen, die sich zum Herrn bekennen. Es gibt zwei sehr göttliche, gute Gründe für Unterordnung. Das erste ist, weil wir uns zum Herrn bekennen. Ich werde nicht feindlich untergeordnet. Ich werde nicht untergebuttert, sondern ich entscheide mich, mich freiwillig unterzuordnen, aus Liebe und aus Respekt zum Herrn, der mich liebt, der sich für mich hingegeben hat. Zu Gott, der mich liebt, der sich für mich hingegeben hat, der sich untergeordnet hat, der Mensch geworden ist, der am Kreuz gestorben ist für mich. Den meine ich. Und wenn er sagt, ordne dich deinem Mann unter, dann ist es von mir aus Gehorsam und es ist ein Schritt der Liebe und des Ehrens Gottes, dass ich das tun werde. Das ist nicht Schwäche, sondern das ist Gehorsam Gott gegenüber. Und der zweite Grund, warum ich mich unterordne, warum ich dieses Gebot gerne ansehe und warum ich das gerne ergreife, ist, es steht dran, es ist für Frauen angemessen. Es ist angemessen. Was meint angemessen? Ich möchte mit meinem Leben ein Zeugnis sein. Ich möchte mit meinem Leben ein Zeugnis für Gott in dieser Welt sein. Und wisst ihr was, es ist kein Zeugnis, wenn meine Nachbarn hinter vorgehaltener Hand dastehen, auf meinen Mann zeigen und sagen, boah, der steht aber ganz schön unter der Fuchtel. Wisst ihr, es ist kein Zeugnis. Es ist kein Zeugnis, wenn meine Kinder nicht ihren Vater ehren, weil ich sie nicht beigebracht habe. Das ist kein Zeugnis. Weil die Vorstellungen und die Regeln, die Gott gemacht hat, verlästert werden, wenn ich mich nicht unterordne, mich nicht in seine Gefüge, wie Dinge zu sein haben, eingebe. Ich wünsche mir, dass eines Tages die Leute bei uns sehen, hey, bei denen ist was anders. Ich wünsche mir, dass Leute neidisch werden und sagen, wieso haben die so viel Liebe und Respekt füreinander? Was haben die, was ich nicht habe? Und die Antwort ist Gott. Das wünsche ich mir, dass wir das ausströmen in eine Welt, die das dringend hören muss. So, wie kann ich die Leitung meines Mannes annehmen und ihn unterstützen? Da dürfte es eine Folie zu geben. Und es sind praktische Tipps, die echt gut sind und die wichtig sind. Und das Erste ist erstmal, will es. Ja, nimm es dir vor. Sag, ich will das jetzt. Dann fängst du an und sagst, das Erste, ich höre zu. Für Frauen ist das ganz gut, manchmal zu hören. Höre zu und nehme ernst, was er sagt. Ich habe selber ein Beispiel aus meinem Leben, wo ich einfach zeitweise gedacht habe, ich habe es nicht richtig zugehört. Mein Mann hat mal zeitweise gesagt, du, wenn wir bei deinen Eltern sind, dann fühle ich mich ein bisschen unwohl, weil du mich links liegen lässt. Und ich dachte mir, ach, ist doch schön bei meinen Eltern, ist doch toll. Aber wenn er das sagt, dann ist es an mir, das zu hören, zuhören und ernst nehmen. Und dann handeln bei der Gelegenheit. Das nächste ist, respektiere seine Entscheidungen. Ich weiß nicht, ob ich die einzige Frau bin, die sagt, mir ist egal, was wir heute Abend machen. Und wenn dann einer sagt, oh, wir gucken heute den Film, sagt, ach nee, ich würde lieber was anderes machen. Das ist nicht eine Entscheidung respektieren. Das sind alles banale Fälle. Aber was für Muster ich mitgeben will, ist, respektiere seine Entscheidung und stell sie nicht wieder in Frage. Das nächste, gib ihm das Recht, in dein Leben zu sprechen. Wieder eine kleine Sache aus meinem Leben. Haha. Versteht ihr, wenn mein Mann kommt und sagt, Schatz, du solltest weniger arbeiten, dann spricht er in mein Leben und es gibt zwei Sachen. Ich kann sagen, hey, es ist alles wichtig, was ich tun muss. Oder ich kann mich daran freuen, dass er mich sieht und kann das aber auch annehmen und kann sagen, hey, wenn du das zu mir sagst, dann möchte ich das auch tun. Anderes Beispiel, ausnahmsweise mal nicht aus meinem Leben. Wenn dein Mann zu dir sagt, Schatz, ich glaube nicht, dass du ein drittes Paar schwarze Perms brauchst, nimm dieses Beispiel an und sag, okay, vielleicht reichen ja auch zwei Paar. Gib ihm das Recht, in dein Leben zu sprechen. Und noch ein Tipp, ganz wichtig, super, super wichtig. Stehe zu ihm und zu seinen Entscheidungen vor anderen. Es gibt nichts Ätzenderes, als wenn Frauen sich mit anderen Frauen treffen und sagen, ja, wir fahren im Urlaub ins Allgäu, aber ach, ich wollte ja nie ins Urlaub. Also das Allgäu ist ja doof, aber wir fahren, ja, ich habe mich untergeordnet, wir fahren jetzt ins Allgäu, aber ich will nach Mallorca fahren. Das ist nicht Unterordnung, das ist blöd. Das ist nicht unterordnen. Hey, es geht darum, dass wir unseren Mann in der Öffentlichkeit hochhalten und ihn nicht vor anderen niedermachen. Das darf nicht sein. Was aber wichtig ist, ist, Unterordnung bedeutet nicht zu schweigen. Wir haben zwei sehr tolle und wichtige Aufgaben. Und die erste Aufgabe, haltet die nicht für gering, das ist die wichtigere. Ich muss und darf für meinen Mann beten. Ich darf beten und ich muss beten, dass er derjenige wird, zu dem Gott ihn berufen hat. In einer Welt, die das nicht unbedingt unterstützt. Und ich muss und darf beten, dass er die richtigen Entscheidungen trifft. Für sich und für uns, dass er ein gottfürchtender Mann wird. Das darf ich vor Gott beten und das ist super wichtig. Das Zweite, ich muss nicht schweigen. Ich darf und soll sehr wohl meine Sichtweise über einen Sachverhalt sagen. Das steht in Sprüche 15,22. Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät. Wo aber viele Ratgeber sind, gelingen sie. Die Pläne werden zunichte, wo man nicht miteinander berät, wo viele Ratgeber sind, gelingen sie. Das Beispiel, zum Beispiel, ich beschäftige mich viel mehr mit Kindererziehung. Das liegt daran, dass ich die Kinder viel mehr um mich rum habe und viel mehr sehe, was alles nicht funktioniert. Also lese ich jede Menge Kindererziehungsbücher. Ich habe so eine Ahnung von Pädagogik, was Kleinkinder angeht. Wenn ich jetzt zu meinem Mann einfach gehe und sage, das und das ist das Problem, wie würdest du das machen? Und er einfach aus dem Bauch heraus, nachdem er gerade eben über irgendwas ganz anderes nachgedacht hat, einfach antwortet, mach doch so. Dann sage ich nicht, das widerspricht jeglichem Buch, das ich gerade gelesen habe, aber okay, wenn du das gesagt hast, dann wollen wir das so tun. Sondern vielleicht gehe ich zu ihm und sage, du guck mal her, wir haben dieses Problem. Und schau mal her, ich erzähle, was ich darüber gelesen habe. Ich gebe ihm einfach einen Einblick in die Information, die ich bereits habe, auf deren Basis er auch besser entscheiden kann und frage ihn dann, hey, was denkst du, was ist die richtige Entscheidung dafür? Weil es ist sowas von link, wenn man jemanden wirklich auf dem falschen Fuß erwischt, kalt fragt, derjenige eine Entscheidung trifft, die einfach, weil er nicht in dem Thema drin ist, nicht so überlegt ist, wie sie wäre, wenn er in dem Thema drin wäre und dann sagt, wie kann man so einen Quatsch entscheiden? Das ist nicht Unterordnung. Also ich darf sprechen. Und es gibt was Tolles, den habe ich genannt, der Gottfaktor, der mir Unterordnung leicht macht. Der Gottfaktor ist, ich habe einen Mann, der sich nach Gott ausstreckt. Und ich habe einen Mann, der sich Gott unterordnet. Und in einer christlichen Ehe sind beide gerufen, sich Gott unterzuordnen. Der Mann und die Frau. Und Johannes 15,14, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Wenn mein Mann ein Freund Gottes sein will, dann tut er, was Jesus ihm sagt. Und dann kann ich mich darauf verlassen, dass er gute Entscheidungen trifft. Und dass er einen sehr guten Ratgeber hat. Manchmal ist trotz allem, und ich habe das Glück, dass ich jetzt nicht aus Erfahrung rede, aber es ist trotzdem so, Unterordnung nicht leicht. Und ich habe darüber nachgedacht und komme zu dem Punkt, schwierig ist Unterordnung dann, wenn sich der Partner nicht mehr Gott unterordnet. Wenn Gottes Prinzipien nicht mehr für den Partner gelten, weil er sich davon in Bereichen gelöst hat, dann ist es schwer, sich unterzuordnen. Muss ich mich trotzdem unterordnen? Ja, weil ich mich nicht für meinen Mann unterordne, sondern weil ich mich für Gott unterordne. Und er hat sich nicht verändert. Mein Trost, den ich dafür hätte, ist, dass Jesus die Situation kennt, dass Jesus da ist. Dass Gott nah ist, dass er dein Herz sieht und dass er die Quelle in deinem Leben ist. Übrigens auch in gut funktionierenden Ehen. Alles soll von Gott kommen. Gott ist die Quelle, nicht dein Ehemann. Gott ist derjenige, von dem alles Gute kommt, nicht dein Ehemann. Deine Quelle ist und bleibt Gott, auch wenn die Situation schwierig ist. Und die Geschichte, an die ich da gedacht habe, ist, im Alten Testament ist Hagar die erste Frau von Abraham und sie wird verstoßen in der Wüste, ist da unterwegs, irrt umher und es begegnet ihr Gott. Und sie sagt, Gott, du bist der Gott, der mich sieht. Egal wie deine Situation ist, Gott ist der Gott, der dich sieht. Und manchmal kann man ganz toll von Paulus lernen. Und auch wenn er nie verheiratet war, hat er doch einige Situationen gehabt, wo er zeitweise sagt, ich verzweifle fast bis zu meinem Leben. Das heißt, Paulus schreibt zum Beispiel in Römer 5,4, und das ist eine gute Einstellung. Ich freue mich, oder wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Dem Gerechten dient alles zum Guten. Und wir können uns echt unseren Anker auf Gott werfen. Psalm 62,2. Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Denn der ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz. Und dann gibt es noch eine Variante, die noch heftiger wird. Es könnte sein, und es passiert, dass ein Ehepartner versucht wird, gegen die Bibel zu handeln. Im Kleinen, im Großen. Wir Frauen sind nicht dazu gerufen, wenn es unser Mann ist, dass wir uns da unterordnen. Sondern wir sind dazu gerufen, ihm respektvoll zu zeigen, dass es nicht Gottes Plan ist und dass es nicht Gottes Wille ist. Und wenn es gegen die Bibel ist, dann gehen wir da nicht mit unterordnen mit, sondern wir beten für ihn und wir zeigen ihm auf, das ist so nicht. Und dann kommt mit hinein, dass wir auch eine höhere christliche Instanz, die Gemeindeleitung, mit zu Rate ziehen dürfen. Und sagen dürfen, hey, guck mal, da läuft was schief. So, jetzt sind ein paar von euch da, die nicht verheiratet sind. Die weiblich sind und nicht verheiratet sind. Ich habe für euch einen ganz guten Tipp. Tipp 1. Jetzt, vor der Ehe, ist die beste Zeit, eine innige und vertrauensvolle Beziehung zu Gott aufzubauen, zu erleben, zu festigen. Weil die wirst du brauchen, wenn du in der Ehe drin bist. Damit Gott dein Anker ist und nicht dein Ehemann dein Götze wird. Zweitens, wenn ihr nichts mitnehmt, liebe Singles, bitte hört jetzt zu. Wählt wohl, wen ihr heiratet. Es ist kein Witz. Er muss nicht perfekt sein, aber er muss ein Herz haben, das sich nach dem Herrn ausstreckt. Amen. Und jetzt der bittere Nachsatz. Wenn du jemand heiratest, der Gott nicht kennt, wie kannst du erwarten, dass er Gottes Wollen für eure Ehe zu seiner Priorität macht? Wählt wohl, wenn ihr heiratet.
Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, es gibt Studien, die belegen, dass wenn die Ehepartner unterschiedliche Glaubensüberzeugungen haben, die Scheidungswahrscheinlichkeit 3-mal höher ist als bei Menschen mit gleichem Glauben. Streicht bitte das Gerücht durch, man hört das immer wieder, die Scheidungsrate bei Christen ist genauso hoch wie bei Nichtchristen. Schon mal gehört? Hände hoch, wer das schon mal gehört hat? Viele. In dieser Studie wurden Menschen befragt und am Ende wurde gefragt, sind Sie Christ? Ja oder nein? Es wurde nicht gefragt, was ist deine Überzeugung, wie lebst du dein Christsein aus? Es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass sobald du eine gemeinsame Basis in Gott hast, dass die Scheidungsrate, es gibt eine, ja, weil wir sind gefallene Menschen, aber diese Rate ist, ich glaube, ein Drittel nur von dem anderen. Also bitte, tut euch einen Gefallen, wenn ihr Christen seid, kreuzt in eurer Fragezeichenliste bitte alle Nicht-Christen aus oder betet für sie, bis sie Christen sind und dann verfolgt diese Beziehung. Aber tut es nicht, wenn es nicht der Fall ist. Paulus sagt in 1. Korinther 7, schnurzegal, wen du heiratest, es sei aber in Christus. Okay? Er muss nicht mit einem weißen Schimmel reinreiten in den Raum. Ja? er darf vielleicht weißen Schimmel unter den Fingernägeln haben, das ist okay. Solange er Christ ist, okay. Paulus spricht auch Christen an, die einen nicht-christlichen Partner haben, und er macht ihnen Mut und er sagt, hey, eure Ehe, wenn ihr sie geschlossen habt, Gott stellt sich zur Ehe. Aber er sagt, hey Leute, ihr habt was Schwieriges vor euch und ihr habt nicht viel Freude und so viel Freude vor euch, wie Gott euch verspricht, wenn ihr einen Partner habt, der Jesus Christus nachfolgt und Gott als erste Priorität in seinem Leben hat. Ich habe da gerade eine Nadel fallen gehört. Ich habe mich extra nicht rasiert für euch Männer. Vielleicht kann ich einfach mal ein kurzes Männergrunzen hören. Gut, Dankeschön. Liebe Jungs, also ich glaub das auch für die Mädchen, aber ich sage das jetzt einfach mal für die Jungs. Ich stehe heute Morgen hier mit der vollen Überzeugung, dass Gott Großes mit euch vorhat, dass Gott einen sehr, sehr guten Plan für euch hat und dass Gott zu euch sagt, seid mutig und seid stark. Ergreift die Berufung, die ich euch gebe für euer Leben. Ich glaube, dass Gott heute Morgen etwas zu sagen hat für die Ehemänner und für die Single-Männer. Ja, wir sprechen natürlich über die Ehe, aber wie die Jessie schon das gut betont hat, Jungs, wenn ihr Single seid, freut euch, ihr könnt jeden Schrott im Fernsehen angucken zu jeder Uhrzeit, ja, genießt das und fangt an, die Männer zu werden, von denen Gott träumt, wenn er an die lieben Single-Mädchen hier denkt und sich einen tollen Partner wünscht für diese Person. Fangt an, dieser Partner zu werden. Fangt nicht an, in der Hochzeitsnacht darüber nachzudenken, wie ihr ein christlicher Ehemann werden könnt. Fangt jetzt an, darüber nachzudenken und werdet mehr und mehr zu einem Mann nach dem Herzen Gottes, damit Gott auch den Weg so bereiten kann, damit ihr eure tolle Partnerin auch findet. Mein Gott, ich glaube, Gott muss ganz oft irgendwie euch Knüppel zwischen die Beine schmeißen, damit ihr irgendein Mädchen nicht total unglücklich macht. Gott hat eine Vision für euch Männer. Und ich habe mich gezwungen, nur auf diese Bibelstelle einzugehen und nicht auf die ganze neutestamentliche Lehre, sondern wirklich nur das zu betonen. Wenn du dich unbehaglich fühlst, dann bete bitte für mich und vor allem für dich. Männer, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Das ist Vers 19 in Kolosser Kapitel 3. In der neuen Genfer Übersetzung steht, ihr Männer, liebt eure Frauen und geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Oder alternativ, ihr Männer, liebt eure Frauen und seid ihnen gegenüber nicht gereizt. So, also wir haben von Paulus hier in diesem Brief genau zwei Tipps für die Ehemänner. Einmal, liebt eure Frauen und zweitens, geht nicht gereizt mit ihnen um, seid nicht bitter gegen sie, seid nicht oder geht nicht rücksichtslos mit ihnen um. Und eine wichtige Frage, die man stellen muss, wenn man die Bibel liest, ist, warum sagt der Autor gerade hier gerade das? Ja, die Frage haben wir uns auch gestellt, die Jesse und ich in der Vorbereitung. Und wir kamen zum Schluss wahrscheinlich, weil es uns Männern nicht immer leicht fällt, liebevoll und rücksichtsvoll in Gottes Sinne mit den Frauen umzugehen. Deswegen möchte ich uns Männern heute Morgen einige ganz praktische Tipps und Gedanken mitgeben, wie wir als Ehemänner und wie wir als zukünftige Ehemänner liebevoll und rücksichtsvoll und nicht gereizt und nicht bitter mit unseren Frauen umgehen können. Wie können wir unsere Frauen lieben? Ich habe 8 Tipps für euch. Erster Tipp, wie kannst du deine Frau lieben? Liebe Gott. Wenn du ein guter Ehemann in Gottes Augen sein möchtest, müssen deine Prioritäten stimmen. Für uns Männer gilt, was für jeden Christen gilt. Gott ist alles. Wir Männer sind dazu aufgerufen, Gott zu unserer ersten Priorität zu machen, über unserer Frau. Ohne eine gesunde Liebesbeziehung mit Gott gibt es keine gesunde Liebesbeziehung mit deinem Ehepartner. Das gilt für jeden Menschen. Verweis auf Ulis Predigt. Wir müssen Gott kennen, kennen, kennen. Das klingt wie so ein amerikanischer Promo-Slogan oder sowas. Sehr gut. Also in Gottes Augen gibt es nicht den perfekten atheistischen Ehemann. Gibt's nicht. Ja? Es gibt überhaupt keinen perfekten Mann und vor allem keinen perfekten Mann, der nicht an ihn glaubt. Jesus ist unser Vorbild. Wir haben überhaupt nur Hoffnung als Ehemänner, wirklich gute Ehemänner zu sein, wenn Jesus Christus unser Vorbild ist. Was heißt es, dass unser Vorbild ist? Jesu Hauptanliegen sein ganzes Leben lang war, Gott, den Vater, zu ehren. Jesus Christus hat gesagt, Gott gehorsam zu sein, ist mein tägliches Brot. Das ist mein Essen und mein Trinken. Und die Bibel sagt, Jesus Christus war gehorsam, ja, gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Das war seine erste Priorität. Seine erste Priorität waren nicht seine Jünger, weil dann hätte er sagen müssen, na gut, Kreuzigung, okay, aber was machen die nur, wenn ich weg bin? Ja? Die Braut war nicht die erste Priorität. Die Ehefrau ist nicht die erste Priorität. Die erste Priorität für Jesus war Gott allein. Schluck es runter, auch wenn es quer steht. Und alles andere kommt danach. Gilt für Ehemänner, gilt für jeden Einzelnen. Also, erster Tipp, folge Jesu Beispiel, mach Gott zu deiner ersten Priorität. Lass dich von Gott lieben, damit du deine Frau lieben kannst. Absolut biblische Wahrheit. Das heißt, lasst uns lieben. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du Gott zu deiner ersten Priorität machst, dann wird Gott und seine Liebe für dich die Quelle sein für die Liebe, die du für deine Ehefrau aufbringen musst. Zweiter Tipp, mach Gott zu deinem Boss. Also du sollst ihn lieben und du sollst ihn zu deinem Boss machen. Was heißt das? Als wir Ehemänner, kann ich gerade mal Hände sehen, wer eigentlich überhaupt ein Ehemann hier drin ist? Ah, schon ein paar, sehr gut. Als wir Ehemänner die Ehe mit unserer Ehefrau eingegangen sind, dann haben wir einen Bund geschlossen. Ja? Bund im Kontrast zu einem Vertrag. Vertrag wäre, wir haben ein paar Regeln festgelegt und solange du dich an die Regeln hältst, dann halte ich mich auch an die Regeln. Wenn du die Regeln verletzt, dann haben wir eine Kündigungsklausel. Ja? Das wäre ein Ehevertrag. Gott hat sich keinen Vertrag vorgestellt, Gott nennt die Ehe einen Bund, einen unkündbaren Bund. Das heißt, wir legen nicht irgendwelche Terms of Conduct fest, sondern wir sagen zueinander, ich bin dir treu bis zum Ende, egal was du tust, deine Performance ist zweitrangig, ich entscheide mich heute an diesem Tag bis zum Ende, bis dass der Tod entscheidet, mit dir durch dick und dünn zu gehen. Angekommen? Gut. Das bedeutet auch, dass deine Gefühle nicht die Grundlage für die Einstellung gegenüber deiner Ehe und deiner Frau sind. Das Problem, warum so viele Ehen scheitern, eines der Probleme ist, dass wir unsere Gefühle als Indikator nehmen dafür, ob wir treu bleiben sollten und die Ehe weiter fortführen sollten oder nicht. Wenn du Christ bist, dann ist deine Grundlage nicht dein Gefühl, das eh wie ein Fähnchen im Wind ist, sondern der Bund, den du vor Gott geschlossen hast. Also mach Gott zu deinem Boss. Ich zitiere oder ich lese eine Übersetzung aus einem Buch vor. Ich habe es übersetzt, weil es gibt es noch nicht auf Deutsch, das Buch. Und da sagt der Autor Folgendes. In der Bibel ist Liebe oft ein Gefühl. Ja, ganz klar, wir kennen Liebe als Gefühl. Aber statt einem Gefühl, das Taten vorantreibt, ist es oft zuerst eine Tat, basierend auf unserem Gehorsam gegenüber Gott, das in Gefühlen für unseren Partner resultiert. Okay, ich lese nochmal vor, weil es ein langer Satz ist. In der Bibel ist Liebe oft ein Gefühl. Darüber brauchen wir uns nicht streiten. Aber statt einem Gefühl, das Taten vorantreibt, ist es oft zuerst eine Tat, basierend auf unserem Gehorsam gegenüber Gott, das in Gefühlen für unseren Partner resultiert. Wenn es mir schwerfällt, meine Frau zu lieben, weil sie gerade ätzend zu mir ist, ja, dann höre ich nicht auf, sie zu lieben, sondern dann fange ich an zu beten und zu sagen, hey, ich habe vor knapp 10 Jahren Ja gesagt, ich werde diese Frau ehren und lieben mein Leben lang. Gott, gib mir neue Liebe, gib mir neue Gefühle. Ich entscheide mich, sie zu ehren. Und wenn ich diese Entscheidung getroffen habe und wenn ich regelmäßig für meine Frau bete und für mich bete, damit ich wieder offene Augen bekomme, dann wird das Gefühl nicht ausbleiben. Ich muss nicht oft dafür beten. Drittens, mache sie zum VIP. Oh, das reimt sich. Ich habe es jetzt zum ersten Mal ausgesprochen, das klingt gut. Mache sie zum VIP. Wenn du die Bibel liest, wird die Prioritätenkette in der christlichen Familie sehr deutlich. Zuerst Gott und sein Reich. Dann kommt deine Frau. Dann kommen deine Kinder. Dann kommen alle anderen. Und dann kommst du. Ja, man muss doch auf sich selbst aufpassen und nicht ausbrennen. Ja, Gott hat nicht so ein Burnout-Problem. Gott sagt, verleugne dich selbst, folge mir nach, liebe den Nächsten wie dich selbst, liebe Gott über alles und der Rest wird kommen. Gott und sein Reich, deine Ehefrau, deine Kinder, die Leute, die dich in der Hausgruppe nerven und dann du. Okay? Und mach sie zum VIP. Gott gebührt alle Anbetung, Das ist der Einzige in der Kette, der Anbetung von uns bekommt. Sie bekommt von uns keine Anbetung. Sie bekommt von uns Bewunderung. Sie ist die Nächste in der Kette. Nach Gott, das ist die Frage, nach Gott, wer ist der wichtigste Mensch in deinem Leben? Du oder sie? Es gibt nur die zwei Möglichkeiten. Ehemänner, die Antwort muss sein, sie. Und nicht nur die Antwort, sondern lasst Taten folgen. Wenn wir unsere Frauen so lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat, dann bedeutet das, dass wir uns aufgeben für sie und dass wir uns hingeben für sie und dass wir opferbereit sind. Es kann nur eine Antwort geben. Wer ist wichtiger, sie oder ich? Sie. Männer, nehmt einen Satz mit nach Hause. Männer sind zum Dienen da. Okay? Wenn du ein Mann bist, dann bist du gerufen zu dienen. Dich hinzugeben, alles aufzugeben. Weißt du warum? Weil Jesus Christus dein Vorbild ist und das hat er alles vorgelebt. Die Frauen sind in einer besseren Position, die müssen sich nur unterordnen und genießen. Ja? Aber du bist zum Dienen da, lieber Mann. Das gilt auch für Single-Männer, ihr dürft schon anfangen. Und glaubt mir, die Partnerwahl wird viel einfacher vonstatten gehen, wenn ihr anfangt zu glauben und zu leben, dass ihr zum Dienen da seid. Die Frauen werden begeistert sein. Vierter Tipp. Sag deiner Frau, dass du sie liebst. Betonung auf sagen. Ja? Wir Ehemänner müssen unsere Frauen lieben und dies auch ausdrücken. Das ist schwer vielleicht zuerst mal nachzuvollziehen für uns Männer, aber es ist ein wichtiger, wichtiger Faktor im Beziehungsleben. Ich sagte, es ist schwer nachzuvollziehen, das war eigentlich ironisch gemeint, aber keiner hat reagiert. Emotionen sind nichts speziell Weibliches. Julian, impfst dir rein, presst dir rein. Emotionen. Na, ich habe es nicht wegen Julian als Person gesagt, ich habe seine Worte verwendet. Impfst dir rein, presst dir rein. Männer sind emotional betrachtet nicht anders als Frauen. Männer und Frauen haben die gleichen Emotionen. Der Unterschied liegt da drin, wie wir sie ausdrücken. Männer und Frauen haben die gleichen Bedürfnisse. Ja, Frauen sind nicht die Emotionsspezialisten und wir sind Spezialisten fürs Holzhacken. Wir sind Menschen, wir Männer, mit Emotionen ausgerüstet und wir müssen einfach mal lernen, mit diesen Emotionen umzugehen und sie auszudrücken. Ich frage nicht euch Männer, ich frage vielleicht eher eure Frauen, wie oft ihr das hinkriegt. Ich bekomme die ehrlichere Antwort wahrscheinlich. Wer von euch kennt das kleine Buch, Die fünf Sprachen der Liebe? Kennen schon einige. Und da gibt es eine Version, die fünf Sprachen der Liebe für wenig Leser. Und es ist dann in Comic-Version, muss man nicht so viel lesen, man versteht es relativ schnell. Ich erkläre es einfach für die, die es noch nicht kennen. Die Theorie ist folgende, sehr, sehr einfach. Wir lieben es, geliebt zu werden. Ja? Und wir sprechen verschiedene Liebesprachen. Sowohl was es heißt, das auszudrücken, als auch was es heißt, es zu verstehen. Ja? Wir können verschiedene Kanäle haben zum Ausdruck und zum Verständnis von Liebe. Einmal Lob und Anerkennung. Vielleicht sprichst du die Sprache des Lobes und der Anerkennung. Vielleicht verstehst du sehr gut diese Sprache. Oder zweitens, praktische Hilfe. Mein Vater ist jemand, der praktische Hilfe praktiziert, um zu sagen, dass er einen lieb hat. Gemeinsame Zeit zusammen verbringen. Das ist meine Liebessprache, die ich brauche. Ja? Körperliche Nähe. Ach ja, komm, nehme ich mit. Geschenke, wer mich glücklich machen möchte und mir zeigen möchte, dass er mich liebt, er braucht mir nicht praktisch helfen, schickt einfach ein Geschenk an meine Adresse, ihr könnt es nacherholen, die Adresse. Wichtig ist, dass wir Männer, ich spreche jetzt zu euch, es ist wichtig zu wissen, es gibt diese fünf Sprachen, die wir sprechen lernen müssen und die wir verstehen lernen müssen und wir müssen herausfinden, was unsere Ehefrau gut versteht. Und dann müssen wir diese Sprache beginnen zu sprechen. Einfach ein paar Tipps. Erstens, führt eure Frau doch mal schick aus. Und wenn die Kohle nicht reicht, gar kein Problem, die Geste zählt. Und wenn ihr bloß einen Kaffee trinken geht, Currywurst essen, wäre aber, glaube ich, nicht so der Hit. Aber schick ausgehen ist absolut verständlich für Frauen. Macht den Abwasch. Erzähl ihr, dass sie einen phänomenalen Po hat. Es funktioniert. Nehmt euch gemeinsam Zeit zum Reden oder investiert, da bin ich jetzt gespannt, wie du das übersetzt, investiert da rein, ein besserer Liebhaber zu werden. Ja? Das fängt schon mit der Farbe der Unterhose an. Schwarz ist okay, aber nicht, wenn Homer Simpson drauf abgebildet ist. Eure Frau wird sich geehrt fühlen, wenn ihr eure Homer Simpson Unterhosen wegwerft, okay? H&M, 5er-Pack, 5,90 Euro, glaube ich. Du kaufst dir mal ein. Tipp für die Frauen. In einem kurzen Satz, bemüht euch um eure Frauen. Sagt ihnen, dass ihr sie liebt. Ja? Okay. Fünftens, seid ihr Freund. Freundschaft, die zwischen Mann und Frau herrscht, ist eine wichtige Grundlage für eine intakte Ehebeziehung. Ja, wenn du nicht ihr Freund bist, dann kannst du alle anderen Bereiche deines Ehelebens ziemlich vergessen. Wenn deine Frau nicht das Gefühl hat, dass du mit ihr befreundet bist, da fehlt die Grundlage. Lieber Ehemann, liebe Ehefrau, ich spreche euch mal beide an. Dein Ehepartner muss dein bester Freund sein. Muss habe ich hier mit 4 Großbuchstaben geschrieben. Man schreibt es nämlich mit Doppel-S. Dein Ehepartner muss dein bester Freund sein. Wenn dein bester Freund Marc Berton ist, dann ist es vielleicht schön für dich und für Marc Berton, aber es ist absolut schlecht für deinen Ehepartner. Es ist voll okay, beste Freunde zu haben, des anderen Geschlechts, neben deinem Ehepartner. Nicht des gleichen Geschlechts, Entschuldigung. Okay. Es ist völlig in Ordnung, gleichgeschlechtliche beste Freunde zu haben, neben deinem Ehepartner. Aber es ist inakzeptabel und indiskutabel, einen andersgeschlechtlichen besten Freund zu haben. Es wird dich direkt in die Scheidung treiben. Seit wir Harry und Sally kennen, wissen wir auch, dass es wahr ist. Sechstens, seid geduldig. Männer, Hand aufs Herz, Frauen können extrem nerven. Ein Grunzen wäre angebracht. Es ist eine Wahrheit, dass Frauen extrem nerven können, dass Frauen uns Männer extrem nerven können. Es ist so anstrengend manchmal. Es ist so anstrengend, Schatz. Vieles von dem, was sie sagen oder tun, wir verstehen einfach nicht, warum sie es tun. Wie sie es tun, was da geschieht. Die Tatsache, dass es für die Frau absolut logisch erscheint, ja, es nervt. Aber wisst ihr was, Männer? Die Tatsache, dass wir die Frauen nicht verstehen, sagt nicht unbedingt etwas über das weibliche Geschlecht aus, sondern eher etwas über unsere Gehirnkapazität. Dass ich nicht verstehe, was sie tut und wie sie es tut, nervt mich. Es reizt mich manchmal sehr. Aber es ist nicht unbedingt ihr Fehler. Ja, manche Dinge sind ihr Fehler. Wir haben von dem dritten Paar Pumps gesprochen. Reni, ja. Das kann schon manchmal auch berechtigtes Gereiztsein sein, aber im Endeffekt, Jesus Christus hat allen Grund, von uns genervt zu sein. Wir machen nicht viel Sinn im Licht der Heiligkeit Gottes und der Gnade Gottes und der Liebe Gottes. Trotzdem ist Jesus Christus mit uns geduldig. Ehemänner, wer ist euer Vorbild? Jesus, also Jesus ist mit dir geduldig, sei geduldig mit deiner Frau. Siebtens, wichtiger Punkt, wir haben jetzt viel gelacht, kein lustiger Punkt. Siebtens, sei ein sicherer Ehemann. Was heißt das? Petrus nannte die Frauen das schwächere Geschlecht. Petrus 1, 1. Petrus 1, 7, glaube ich, oder 3, 7. Diese Beschreibung trägt der Tatsache Rechnung, dass wenn du mit deiner Ehefrau ein Wrestling-Match veranstaltest in deinem Wohnzimmer, deine Ehefrau verlieren wird. In der Regel. Ja? Wenn du Kickboxen übst mit deiner Frau, wirst du sie umnocken. Weil deine Frau meistens schwächer ist als du. Und wenn deine Frau stärker ist als du, McFit 16,95 Euro. Die Frau ist dem Mann unterlegen. Petrus hat nicht gesagt, ey, die Frau ist doof, die ist schwächer als die Männer, sondern hat einfach gesagt, hey Leute, seht es einfach, ihr Männer, ihr seid stärker als die Frauen. Ihr sollt die Frauen ehren als das schwächere Geschlecht. Und da sind wir jetzt im zweiten Teil unseres Satzes. Liebt eure Frauen und seid ihnen gegenüber nicht gereizt. Du bist stärker als deine Frau? Frage, missbrauchst du diese Überlegenheit in Konfliktsituationen? Wenn ja, solltest du anfangen, jetzt in diesem Moment dich zu schämen. Hast du deine Frau schon mal geschlagen? Ja, nicht so richtig geschlagen. Das habe ich gehört. Das hat mir einer gesagt. Nicht so sehr geschlagen, es war so ein bisschen. Hast du deine Frau schon mal mit Worten gedroht? hast du vielleicht mit Gesten gedroht. Vielleicht hast du deine Frau noch nie geschlagen, aber deine Faust war schon öfters so erhoben und zwar relativ nah am Gesicht deiner Frau. Vielleicht hattest du gar nicht vorzuschlagen, aber es war ganz effektiv in der Situation. Missbrauchst du als Ehemann deine Überlegenheit gegenüber deiner Frau? Indiskutabel, nicht akzeptabel, nicht geduldet in dieser Gemeinde. Wenn ja, dann heißt das nicht, dass du jetzt hier einen Abgang machen musst. Wenn ja, heißt es, dass du gefälligst Buße tust vor Gott und relativ zeitnah zu deiner Frau gehst und Buße tust vor ihr. Dich entschuldigst, sie um Verzeihung bittest und dann nicht erwartest, dass alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern dass du dann akzeptierst, dass es Zeit braucht, dass sie dir wieder vertrauen kann. Wenn du kein sicherer Ehemann bist, dann schäm dich, tu Buße, entschuldige dich bei deiner Frau, rechtfertige nicht deine Handlungen. Es ist total nebensächlich, was irgendjemand irgendwann mit dir getan hat. Wenn du deine Hand erhebst gegen deine Frau, gibt es keine Entschuldigung. Es ist Sünde, du tust Buße und du entschuldigst dich bei deiner Frau. Es ist nicht damit getan, dass du vor Gott sagst, es tut mir leid. Es ist erst damit getan, wenn du deiner Frau sagst, verzeih mir und ihr dann mit deinem restlichen Leben als Ehemann zeigst, dass sie dir vertrauen kann. Als christliche Ehemänner sind wir dazu berufen, sicher zu sein und nicht gefährlich für unsere Frauen. Okay? Und achtens, sehr verbreitetes Problem, deswegen ganz wichtiger Tipp, kündige nicht. Die Jessie hat es vorhin schon angedeutet, innere Kündigung. Paulus sagt, seid nicht bitter gegen eure Frau. Psychologen haben festgestellt, dass meist 4 Verhaltensmuster auftreten, bevor sich Paare scheiden lassen. Ihr könnt darüber mehr lernen, wenn ihr zu unserem Ehevorbereitungskurs kommt. Eines dieser Verhaltensmuster ist die innerliche Kündigung. Ja, eines von diesen 4 ist innerliche Kündigung. Ich mache zu, ich gebe auf, ich distanziere mich emotional, ich werde dir das nie vergeben. Wenn du diesen Satz, ob Mann oder Frau, deinem Partner ins Gesicht geworfen hast, ebenfalls einen Grund Buße zu tun und wirklich neu anzufangen. Wenn du sagst, ich werde dir nie vergeben, oder wenn du einfach sagst, ich werde jetzt bitter. Okay, kleiner Luxus, ich lasse Bitterkeit zu, ich vergebe nicht mehr. Dann bist du auf dem absoluten Trip zum Verlust deines Partners, weil du hast die Top 4 der Ehezerstörer in dein Leben gelassen. Einen davon zumindest. Übrigens, Bitterkeit und Unvergebensein ist auch bei unseren Encounter Weekends in Seelsorgegesprächen eines, wenn nicht das Top-Thema. Ich möchte nicht, ich kann nicht, ich will nicht vergeben. Ein Riesenproblem. Wenn sich das in deine Ehe einschleicht, vor allem für uns Männer, lasst uns das Ruder rumreißen. Star Wars. Ach, genau, Jesse. Jesse ist absolut begabt darin, irgendwelche Filme anzugucken und dann geistliche Prinzipien zu erkennen. Bitterkeit in Star Wars ist das große Motiv. Anakin Skywalker, später Darth Vader, was hat ihn umgedreht? Was hat ihn von der positiven Seite der Macht oder von der guten Seite, wie heißt es? Nee, es gibt die dunkle Seite und die andere Seite. Und irgendwann wechselt er in die dunkle Seite, weil er bitter wird, weil er mit dem Leben und mit dem, wie die Dinge gelaufen sind, absolut keinen Frieden schließen kann und deswegen sagt, okay, ich habe vertraut, ich habe mich verletzen lassen, jetzt kriegt die Welt es zurück. Also, ihr kennt das. Das sind die 8 Tipps. Es gibt viel mehr Tipps, ja. Ey Leute, redet mit uns. Wir würden uns gerne mit euch unterhalten. Wir würden uns gerne mit euch zusammensetzen, um zu beten, füreinander. Ich möchte an den Tanz vom Anfang erinnern. Dass Paulus sagt, wir sollen uns als Ehefrauen oder ihr sollt euch als Ehefrauen unterordnen und wir sollen die Ehefrauen als Männer lieben, bedeutet nicht, dass Gott ein Knechtschaftssystem in die Ehe reingebracht hat. Genauso wenig, wie man sagen würde, es ist ja absolut gemein vom Tanzlehrer, dass er sagt, Momo, du musst die Reni führen im Tanz. Und es ist absolut nicht gemein vom Tanzlehrer, dass er zu Reni sagt, hey, sobald er es drauf hat, du kannst dich richtig schön führen lassen. Und dann wird der Tanz auf einmal schön. Dann guckt ihr nicht mehr ständig auf eure Füße. Dann werdet ihr nicht die ganze Zeit denken, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Und es fängt an, das hat man bei euch gut gesehen, dann fängt es an, sich so richtig schön zu drehen. Und es ist schön anzusehen. Und die Frau fängt an zu lächeln. Der Mann guckt immer noch verbissen, weil es kann er einfach nicht abschalten beim Tanzen. Ja? Liebe Ehepartner, Kolosser Kapitel 3, Vers 18 und 19 ist nichts, was ihr euch gegenseitig über den Schädel zieht. Du sollst dich aber unterordnen. Ja, dann sollst du mich aber lieben. Nein, sondern es ist einfach, ey, Gott weiß, wie ihr seid. Gott hat die Ehe eingesetzt. Er weiß, wie es gut funktioniert. Er gibt uns einfach einen guten Tipp. Hey, lieber Ehemann, du bist das Haupt, wie Jesus Christus das Haupt über die Gemeinde ist. Versorge und beschütze. Und liebe Ehefrau, lass dich führen. Es ist total genial zu tanzen, wenn der Ehemann führt. Da müssen wir noch dran arbeiten. Alle Singles, dieser Tanz ist nicht nur etwas für die Ehepartner, sondern dieser Tanz ist auch ein Zeichen dafür oder ein Bild dafür, wie wir, wenn wir noch nicht verheiratet sind, mehr und mehr zu dem werden können, den Gott sieht, wenn er uns jetzt schon anguckt, aber den wir noch nicht erkennen können. Wenn du heute Morgen hier bist und nicht verheiratet bist, es sind relativ viele wahrscheinlich, dann musst du dich nicht dran setzen, dass deine Ehe besser wird, wie auch. Aber du musst heute anfangen, dich dran zu setzen, in einen Tanz einzusteigen, und zwar in den Tanz zwischen dir und dem Heiligen Geist. Und der Heilige Geist ist derjenige, der führt. Und wenn du dich vom Heiligen Geist führen lässt, dann wirst du verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wenn du den Heiligen Geist und Menschen, die vom Heiligen Geist geleitet sind, in dein Leben sprechen lässt, dann wirst du zu dem super tollen Ehemann, den Gott für, keine Ahnung, Valerie möchte zum Beispiel. Oder irgendeine andere Single-Frau, in die du gerade verknallt bist. Kannst du einsetzen, den Namen. Es ist für dich extrem cool, dich dem Heiligen Geist unterzuordnen, weil es macht dich mehr und mehr zu einem sehr attraktiven christlichen Mann. Okay? Jetzt, ich würde gerne noch alles einfließen lassen, was ich sonst noch geschrieben und wieder rausgelöscht habe aus der Predigt, aber ich mache es nicht, sondern ich gebe euch eine Hausaufgabe. Okay? Eine Hausaufgabe, bitte, erster Klick. Ihr lieben Männer, du Ehemann, führst bitte deine Ehefrau aus, und zwar relativ zeitnah und nicht erst im Jahr 2013. Okay? Hausaufgabe am besten für diese Woche. Du hast keine Zeit, dein Job ist zu stressig, ändere was an deinen Prioritäten. Ja? Gott und sein Reich, die Ehefrau, die Kinder, alle anderen, dann erst du. Ja? D-Max gucken, kannst du mal für eine Woche aufgeben und stattdessen mit deiner Frau essen gehen. Erste Hausaufgabe. Zweite Hausaufgabe, Frauen. Liebe Ehefrau, frag deinen Mann, wie kann ich dich unterstützen, deine Rolle als christlicher Ehemann zu leben? Das ist eine ernst gemeinte Frage und glaub mir, euer Ehemann wird eine Antwort drauf wissen. Frag deinen Partner, wie kann ich dich so unterstützen, dass du der wirst, den Gott, für den Gott dich bestimmt hat. Okay? Das ist eine sehr wichtige Frage. Und drittens, noch eine Hausaufgabe für die Männer. Frag deine Frau, was wünschst du dir von mir? Wenn du zum Dienen da bist, dann solltest du anfangen nachzufragen, wie du ihr dienen kannst. Okay? Stell dir die Frage, was wünschst du dir von mir? Lass uns gemeinsam beten. Lass uns aufstehen. Gott, wir sind uns bewusst, dass die Bibelstelle von heute sehr zielgruppenspezifisch ist, Herr, dass nicht jeder angesprochen ist, weil nicht jeder Ehepartner ist, aber Gott, du hast für jeden Einzelnen was dabei. Herr, wir haben gehört, dass Jesus Christus, du für uns gestorben bist, um uns gerecht zu machen, uns wieder in die Beziehung mit Gott zu stellen. Wir haben gehört, dass Beziehungen Übungsfeld für Ehe sind. Wir haben gehört, dass dein Wort, Herr, das Fundament ist für alles, was wir tun. Wir haben gehört, dass du die Priorität Nummer eins sein musst, Gott. Herr, Heiliger Geist, wir beten, dass du uns ansprichst heute Morgen und dass du uns hilfst, uns verändern zu lassen von dir, uns unterzuordnen unter die mächtige Hand Gottes. Herr, wir haben oft sehr Angst, weil deine Hand schwer ist und weil deine Hand manchmal einfach bedeutet, dass wir nicht unseren Willen bekommen. Aber Herr, wir beten, dass du uns führst, uns unterzuordnen unter deine Hand. So wie es im Epheserbrief steht, da steht nicht nur, dass die Frauen sich dem Mann unterordnen sollen, da steht, ordnet euch einander unter. Herr, hilf uns als Gemeinde, eine Gemeinschaft zu sein von Gläubigen, die sich einander unterordnen, den anderen höher schätzen als sich selbst. Aber vor allem, Herr, lass uns dich als unseren größten und absolut genialsten Schatz erkennen und alles andere verkaufen dafür, dass du in unserem Leben bist. Alles andere für nichts achten im Vergleich dazu, Jesus Christus als unseren Herrn und Erlöser und Schatz zu kennen. Herr, gib uns eine Leidenschaft für dich. Herr, gib uns eine Liebe füreinander und gib uns das Wollen und das Wirken, Menschen zu sein, die dich widerspiegeln. Herr, ich bete jetzt für die Gemeinde, Herr, dass du uns diese Woche als Spiegel in die Welt reinschickst, als Spiegel, in die Leute reingucken und nicht sich selbst sehen oder irgendwas anderes sehen, sondern dich sehen, Herr. Wir sind zu deinem Bild geschaffen. Wir bitten dich, dass wir das widerspiegeln können, ein Licht sein können, ein Salz sein können, ein Salz der Erde, ein Licht der Welt. Um das vollbringen zu können, bitten wir dich, dass du uns abholst, wo wir sind und dass du uns deine Liebe zeigst und deine Gnade zeigst und dass wir in dieser Liebe so viel tanken, Herr, dass wir anderen diese Liebe geben können. Das bitten wir dich in Jesu Namen. Amen.